Verehrte Hörer, herzlich grüße ich euch in dem teuren Namen des Herrn Jesus Christus. Die Predigt vom letzten Sonntag gereichte vielen zum Segen. Herzlich danke ich allen, die uns geschrieben haben. Möge der treue Herr uns auch heute bei der Betrachtung seines Wortes segnen. Als Gläubige erwarten wir in naher Zukunft das größte Ereignis, nämlich die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Selbst Ungläubige sprechen davon, dass etwas Großes bevorsteht und eine Wende eintreten muss. Wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 3 und 4, dass in den letzten Tagen und Zeiten Spötter auftreten werden mit der Frage, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Bleibt nicht alles doch so, wie es seit Beginn der Schöpfung gewesen ist? Niemand weiß den Tag und die Stunde der Wiederkunft des Herrn, doch an den Zeichen der Zeit erkennen die Gläubigen, dass die Stunde nahe bevorsteht, und sie erwarten, dass Gott etwas Außergewöhnliches unter ihnen geschehen lassen wird. Durch die Endzeitbotschaft soll ein Weckruf ergehen, damit alle die Stimme Gottes hören und die Möglichkeit haben, sich zubereiten zu lassen. Jesus Christus, unser Herr, spricht: Nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden in das Reich Gottes eingehen. Nicht alle, die am Sonntag zum Gottesdienst gehen, die zu christlichen Gemeinden oder Gemeinschaften gehören, sondern, wie geschrieben steht, nur wer den Willen Gottes tut. In dieser Zeit ist es notwendig, den Willen Gottes zu erkennen. Durch sein Wort hat er uns seinen Heilsratschluss kundgetan. Es bedarf aber der göttlichen Offenbarung und der Leitung des Heiligen Geistes, ihn zu erkennen. Es gibt keinen Menschen, der die Gedanken Gottes von selbst ergründen kann. Paulus schreibt an die Epheser: Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm verordneten Entwicklung gelangt wären. Gemäß dem Heilsplan Gottes treten in Zeiten, in denen besondere Ereignisse auf Erden stattfinden sollen, Knechte Gottes auf, die den Willen Gottes kundtun. Der Herr hatte einen Noah, einen Mose, einen Elia. Er hatte seine Knechte und Boten im Alten und Neuen Testament. Es gibt auch in der Kirchengeschichte Männer, die in ihrer Zeit in besonderer Weise hervorragen, weil sie einen besonderen Auftrag hatten. Wer mit den protestantischen Glaubensrichtungen, die aus verschiedenen Erweckungen hervorgegangen sind, bekannt ist, weiß, dass Martin Luther ein besonderes Werkzeug in der Hand Gottes war. Nur wer keinen Blick für den Heilsplan und das Heilsgeschehen überhaupt seit der Reformation hat, wird das leugnen können, was Gott damals und seitdem getan hat. Am letzten Sonntag sprachen wir über Hebräer 6. Der große Gott hat uns zu Erben seine Verheißung berufen und uns durch einen Eid zugeschworen, dass sein Ratschluss unabänderlich ist. Heute gehen wir zu Hebräer 9 und lesen zunächst von Vers 15. Aus diesem Grunde ist er auch Mittler eines neuen Bundes geworden, damit aufgrund eines Todes, der zum Erlass der während der Dauer des ersten Bundes begangenen Übertretungen erfolgt ist, die Berufenen das verheißene Gut des Erbes, des ewigen Erbes, empfangen sollten. In den vorhergehenden Versen lesen wir von Christus als dem Hohepriester, der als Mittler des neuen Bundes mit seinem Blut in das himmlische Heiligtum eintrat und uns eine ewig gültige Erlösung brachte. Im Gegensatz zu den Opfern des Alten Testaments, die nicht imstande waren, die Erlösung zu bringen, sondern nur eine zeitweilige Versöhnung bewirkten. Wir lesen weiter. Um wie viel mehr wird das Blut Christi, der Kraft ewigen Geistes, sich selbst als fehlerloses Lamm Gott geopfert hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Der Apostel zeigt uns, dass im neuen Bund durch die Darbringung des Opfers Christi alle Gläubigen versöhnt wurden und ihre Übertretungen vergeben worden sind, damit den Berufenen das verheißene Gut als Erbe zuteil werden konnte. Im Alten Testament empfingen die Gläubigen die Verheißung, doch erst durch die Versöhnung am Kreuz auf Golgatha ist sie uns zuteil geworden. Wir lesen, denn so eine letztwillige Stiftung, ein Testament vorliegt, da muss unbedingt der Tod dessen, der die Stiftung errichtet hat, nachgewiesen werden. Der Tod Jesu Christi, des Sohnes Gottes, ist nachgewiesen. Es ist eine Tatsache, dass Christus gestorben, begraben und am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Weiter steht, eine Stiftung wird ja erst nach Eintritt des Todes rechtskräftig, während sie durchaus keine Kraft besitzt, solange der Stifter noch lebt. Hier begegnen wir einem wunderbaren Gedanken, den jeder Mensch leicht erfassen kann. Auch irdisch hat das Testament erst die Gültigkeit, wenn der Tod dessen eintritt, der es gemacht hat. Das Vermögen fällt den Erben zu. Hier auf das Geistliche übertragen hat der Herr des Himmels und der Erde seinem Volke das Testament gemacht. Ist in seinem Sohne Jesus Christus erschienen, hat am Kreuz auf Golgatha die Welt mit sich selbst versöhnt und durch seinen Tod wurde das Testament rechtskräftig, so dass wir nun Erben Gottes und Miterben Jesu Christi geworden sind. Als Kinder Gottes sind wir auch Erben seines unermesslichen Reichtums. In Jesus Christus ist jede Verheißung Gottes Ja und Amen für uns geworden. Wir haben Anspruch auf Rettung und Heilung nach Geist, Seele und Leib und Zutritt zu jedem Segen, der in der Himmelswelt ist. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Wir sind nicht mehr Außenstehende oder Bettler, sondern Menschen, die im Reiche Gottes sind, Bürger Gottes und Hausgenossen. Die Zeit ist da, in der wir in unser Erbe eingesetzt werden sollen. Der erste Bund wurde von Mose durch das Blut der Besprengung eingeweiht. Beides, das Wort, das niedergeschrieben wurde, und das Volk, das es glaubte, wurde mit dem Blut besprengt. Das sollte versinnbildlicht darstellen, dass der Bund, den Gott mit dem Volke Israel gemacht hatte, rechtskräftig geworden ist und dass sie unter der Versöhnung des Blutes stehen. Im Neuen Testament ist der gesamte Inhalt seines Wortes mit allen göttlichen Verheißungen dem Volke Gottes gegeben. Wir singen mit dem Liederdichter, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Im Alten Testament trat der Hohepriester jedes Jahr einmal mit dem Opferblut hinter den Vorhang, um das Volk mit Gott zu versöhnen. Im Neuen Bund trat Jesus Christus als Hohepriester mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum ein für allemal hinein. Er hat am Kreuz auf Golgatha sein Blut zur Versöhnung für viele vergossen. Verehrte Hörer, liebe Brüder und Schwestern, hier auf dieser Erde war der Sündenfall, hier hat der Satan seine Macht über die Menschheit bekommen und hier hat sich Gott in Christus geoffenbart. Er hat den Fluch in Segen verwandelt und uns dem Teufel entrissen. Er hat der Schlange den Kopf zertreten und hat uns aus dem Tode in das Leben hinübergenommen und uns in die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes geführt. Das Evangelium von Jesus Christus ist noch heute die frei und frohmachende Botschaft. Das Wort vom Kreuz ist keine moralische Aufrüstung, den Klugen und Weisen bleibt's verborgen und denen, die verloren gehen, ihnen ist es eine Torheit, aber denen, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Durch die Predigt des Wortes soll der lebendige Glaube an den lebendigen Gott in den Herzen Wurzel fassen. Ihr sollt in den Verheißungen Gottes ein für allemal verankert werden und im Aufblick zu Jesus Christus wissen, dass jedes Wort Gottes erfüllt wird. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht, beugt euch vor dem lebendigen Gott am Ende dieser Predigt und bittet ihn, dass er euch segnen möchte. Rechnet von vornherein mit der Erhörung, sonst hat das Gebet keinen Zweck. Wer den Gedanken hat, dass Gott ihn nicht erhören wird, braucht erst gar nicht zu beten. Stellt euch ganz auf das Wort Gottes ein und glaubt die Verheißungen, die der Herr gegeben hat, damit er sie erfüllen kann. Auf welche Weise und wann, das ist ihm überlassen. Sein Wort sagt uns: Wer da bittet, der empfängt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Heute will er jedem Einzelnen antworten, will er hören, retten, heilen und befreien. Ja, er möchte sich jedem offenbaren. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Ich bitte dich, segne alle, die diese Predigt gehört haben, erfasse sie mit deinem Geiste, reiße sie aus dem Unglauben heraus, wirke in ihnen den lebendigen Glauben, der sich zu dir aufschwingen kann. Mögen sie erkennen, dass die Erlösung vollbracht ist. Schenke jetzt allen dankbare Herzen, bestätige dein Wort und hilf ihnen allen aus Gnaden. Ich bitte es in Jesu Namen. Amen.